Im Römerbrief im 15. Kapitel lesen wir in den ersten 13 Versen das Wort Gottes für diesen Sonntag. Wir aber, schreibt Paulus, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Juden geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber sollen Gott loben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Und wiederum heißt es, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk. Und wiederum, lobet den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und wird aufstehen, um zu herrschen über die Heiden. Und auf den werden die Heiden hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Zum Gebet und anschließenden Lied wollen wir uns aufstellen. Lebendiger Gott und Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus kommen wir an diesem Morgen zu dir, sind über die Maßen glücklich, dass wir in deine Gegenwart hineintreten dürfen, dass du uns diese Zugangsberechtigung zu dir gegeben hast, dass durch Jesus Christus, deinen Sohn, wir diesen freien, offenen Weg haben und zu dir sagen dürfen, aber lieber Vater. Danke, dass wir an diesem Morgen hier zusammenkommen können, mit all denen, die mit uns auch verbunden sind über das Internet und deinen Namen preisen und dich ehren dürfen. Du bist unser Herr und Gott und du bist aller Welt Herr und Gott. Wir beten dich an. Wir kommen hier zusammen, um dich zu besingen, um dich groß zu machen und wir kommen zusammen, um dich zu bitten, gib uns ein Wort von dir. Lass das Wort, was wir gelesen haben und was wir ausgelegt bekommen, durch deinen Geist hineinfallen in unser Herz, in unser Geist, in unseren Geist, in unser Leben. Wir wissen, dass wir von deinem Wort leben und nicht nur von dem täglichen Brot. Wir wissen, dass wir diese geistliche Speise brauchen für diesen Tag und die vor uns liegenden Tage. Versorg du uns auch an diesem Morgen. Fürbitten stehen wir vor dir und denken ganz besonders an unsere Kinder, die mit uns jetzt im Kindergottesdienst verbunden sind. Tu ihnen wohl und lass deinen Geist hineinwirken in jedes einzelne heranwachsende Herz. Wir nennen dir dein Volk Israel. Wir nennen dir diesen erstgeborenen, geliebten Sohn. Wir bitten dich, dass du Acht gibst auf dein Volk. Und wir nennen dir unsere Schwestern und Brüder, die mit uns auf dem Weg sind, die an vielen Orten in ganz anderen Lagen dich heute loben, dich anbeten und preisen. Erbarm dich über sie, kümmere dich um jeden Einzelnen und komm so schnell du kannst, du wunderbarer, starker Gott, du Gott der Geduld und du Gott des Trostes und du Gott der Hoffnung, wir beten dich an. Amen.
Wir sind ja jetzt in unserer Römerbriefreihe bei Kapitel 15 angekommen. Das haben Sie gemerkt, wenn Sie diese Reihe ein wenig verfolgt haben und im Sinn haben. Und vielleicht haben einige heute Morgen gedacht, wenigstens zum dritten Advent hätte er ja mal diese Römerbriefreihe einfach auf die Seite legen und einen adventlichen Text wählen können. Immerhin haben wir den dritten Advent. Statt diesen Römerbrief einfach durchzuziehen ohne Unterbrechung. Eigentlich hatte ich das auch so gedacht. Ich war entschlossen, einen adventlichen Text zu nehmen, sah nach, was denn für den dritten Advent vorgesehen ist und stellte fest, Römer 15. Tatsächlich eine ganz unbeabsichtigte Punktlandung mit dieser Textfolge. Römer 15 ist tatsächlich einer der Texte für diesen dritten Advent und deswegen machen wir einfach mutig mit dieser Folge weiter. Römer 14 und Römer 15 sind ja eine Einheit. Das sehen wir schon daran, dass es nicht nur um ein Randthema geht, sondern um ein Thema, das Paulus sehr, sehr gründlich behandelt. Es geht hier um das Verhältnis der Starken zu den Schwachen im Glauben. Das klingt jetzt gar nicht adventlich. Das ist irgend so ein typisches Problem, das Gemeinden immer haben. Die Starken und die Schwachen. Er hatte das festgemacht an der Frage, was darf man essen und was nicht? Darf man alles essen oder gibt es auch unreine Nahrungsmittel? Das hatten wir beim letzten Mal, Römer 14. Vor allem auf dem Fleischmarkt war das ein Problem, denn es gab ja nicht den Metzger an der Ecke, wo man sich seine Schnitzel oder Rouladen für den Sonntag abholen konnte, sondern es gab eben diese vielen Tempel, in denen normalerweise die Opfer dargebracht wurden. Also nicht nur den einen Tempel von Jerusalem, sondern gerade im Römischen Reich viele verschiedene Tempel für viele unterschiedliche Götter. Und das Fleisch, das man dann irgendwo bekam, war in der Regel von irgendeinem dieser Tempel, von irgendeinem diesen Götzenopfer. Und das war natürlich für uns schon unvorstellbar, dass man solch ein Fleisch essen sollte, essen könnte, das irgendeinem Gott, irgendeinem Götzen geopfert worden war und das dann in den Verkauf gelangt war. Unvorstellbar. Für die einen. Für die anderen, wahrscheinlich waren das ein paar Heidenchristen, für die war das kein so großes Problem. Das kannten sie, für sie spielten die Götter keine große Rolle mehr. Aber für einen Juden oder für einen Judenchristen war das ein Riesenproblem, ein Verrat an der Tora, ein Verrat an Gott. Das war ein Unding. Auch wenn sie nun nicht mehr unter dem Gesetz lebten, konnten sie über diesen Schatten nicht springen. Die anderen, die bisher ohne Gesetz gelebt hatten, für die war das kein großes Problem. Sie verstanden die Aufregung gar nicht. Und dann war diese Frage ganz massiv da. Was darf man nun essen und was nicht? Was geschieht da eigentlich? Oder wenn wir es auf uns beziehen würden, die alte Frage, die wir auch dauernd wieder haben. Wir kennen das ja. Was darf man als Christ und was darf man nicht? Und was sagt Paulus jetzt dazu? Paulus sagt, ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Römer 14, das war seine erste Antwort. Er sagt, zerstört doch mit solchen Streitigkeiten, mit solchen Fragen, mit solchen Diskussionen nicht das große Werk Gottes. Dass man darüber nachdenken muss, ist ja klar. Aber zerstört mit euren Diskussionen nicht das Eigentliche, das Große, das, was Gott an uns und für uns getan hat. Seht doch einmal, worum es eigentlich geht. Seht doch einmal, woher wir kommen, wo wir stehen und wohin wir gehen. Jetzt haben wir schon drei Punkte. Woher wir kommen, wo wir stehen und wohin wir gehen. Wir kommen ja von Römer 1. Das hatte ich schon einige Male gesagt. Römer 1 steht immer noch da. Wir waren verloren, wir waren heruntergekommen, wir waren dahingegeben, wir waren ausgestoßen, wir waren verflucht. Wir waren in einer verzweifelten Lage, ohne jede Aussicht. Juden und Heiden, mit Gesetz und ohne Gesetz, gleichermaßen streng religiös oder in tiefster Gottlosigkeit, alle gleichermaßen dahingegeben, verloren, verflucht, aussichtslos. Das war das Erste. Dann kam Römer 3. Also wir machen in kleinen Sprüngen und nicht jedes Kapitel durch heute Morgen, aber Römer 3, dann hat er seinen Sohn dahingegeben. Er hat den dahingegeben für die Dahingegebenen. Das ist ein schönes Wortspiel bei Paulus. damit wir leben. Er hat ihn am Kreuz leiden lassen, hat ihn sterben lassen, hat unsere Schuld auf ihn gelegt, auf dass wir Frieden hätten, hat uns erlöst von Ketten und Banden. Wir singen das manchmal genauso. Hat uns das ewige Leben gegeben, hat uns mit ihm gleichermaßen auferweckt zum ewigen Leben, hat uns lebendig gemacht durch seinen Geist. Dann kam ein Triumph des Glaubens nach dem anderen, wenn wir Römer 5 vor uns haben. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Römer 8, wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Nichts kann uns scheiden, niemand kann uns scheiden. In dieser Welt nicht, jenseits dieser Welt nicht. Römer 11, wie sie alle schuldig geworden sind durch den Ungehorsam, so sollen sie alle Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Das sind nur die großen Sprünge, die wir gesehen haben. Ein Triumph des Glaubens nach dem anderen. Der Triumph des Gekreuzigten, da kommen wir her, sagt Paulus. Das ist unsere neue Perspektive für diese Welt, in der wir leben. Wir haben eine neue Hoffnung für eine dahingegebene, für eine verfluchte Welt, die in sich keine Hoffnung hat, wo es keine Aussicht gibt, dass er sich aller erbarme. Und jetzt sollten wir noch einmal über Essen und Trinken diskutieren, noch einmal zurückkehren zu diesen armseligen Albernheiten, mit denen wir uns umgeben, noch einmal zurückkehren zu den all den kleinkarierten Fragen und feilschen über die kleinen Freiheiten, die wir als Christen haben oder nicht haben. Was darf man nicht? Paulus sagt dann sehr deutlich, es geht gar nicht um Essen und Trinken. Das Reich Gottes besteht nicht in Essen und Trinken. Darum kann er so frei sagen, ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Hört auf, über solche Fragen das Werk Gottes zu zerstören. Erstens Timotheus 6, da wird Paulus noch ein wenig deutlicher, wenn er sagt, das ist eine Seuche an Fragen und Wortgefechten, daraus entspringen Neid, Hader, Lästerung, böser Argwohn, Schulgezänk solcher Menschen, die zerrüttete Sinne haben und der Wahrheit beraubt sind, die meinen, Frömmigkeit sei ein Gewerbe, ein Geschäft. Paulus sagt, lass das doch. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Es kann für uns nur noch ein großes Thema geben, nämlich das große, das eine Werk Gottes. Und dieses Werk Gottes hat einen Namen, Jesus der Gekreuzigte und Jesus der Auferstandene und Jesus der Erhöhte, der Herr über allem, Jesus der Erlöser, Jesus der Heiland, unser Heil, Jesus unser Friede. Das ist unser Thema, Jesus, dem sich alle Knie beugen werden und alle Zungen bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und dann macht Paulus noch einmal einen Schritt zurück und sagt, ja, es mag sein, dass manche, in Klammern, die man vielleicht als schwach bezeichnen könnte. Ich will das ganz vorsichtig sagen, denn auch Paulus sagt nicht, die einen sind schwach und die anderen sind stark und wir gehören natürlich zu den Starken, sondern er sagt, es gibt einige, die man als schwach bezeichnen könnte, die nicht die Dimensionen erfasst haben, um die es am Kreuz Jesu geht, die immer noch im Klein-Klein stecken geblieben sind, nicht verstehen, was in diesem Bekenntnis alles mit eingeschlossen ist. Auch das betont Paulus immer wieder, dass diese Dimensionen des Kreuzes auch gar nicht so leicht zu fassen sind. Denn wir haben es hier nicht mit einer netten kleinen Freundlichkeit oder Geste zu tun, die man schnell einmal zur Kenntnis nimmt und dann weiß man es und dann hat man es, sondern Paulus sagt das hier deutlich, wir haben es in diesem Evangelium mit etwas zu tun, dessen Breite, Länge, Höhe und Tiefe all unsere Erkenntnis übersteigt und übertrifft. Wir haben es hier mit einem Wesen zu tun, das wir mit unserer Logik, mit unserem Verstand, mit all unserem Denken gar nicht fassen können, was wir noch niemals gedacht haben. Viel zu groß für uns. Und schon allein diese Formulierungen von Paulus müssten eigentlich 1000 Glocken zum Läuten bringen in uns, dass wir merken, hier kommt nun etwas bei dem selbst einem Paulus die Worte ausgehen, die Formulierungen ausgehen, wo man nur noch sagen kann, das sind Dimensionen, die man in Breite, Länge, Höhe und Tiefe bezeichnen kann und dann nur noch staunen kann über dem, was er da getan hat. Ja, sagt Paulus, und es mag sein, dass einige, die sich für stark halten, vergessen haben, dass sie nicht von sich aus stark sind, sondern stark aus Gnade. Stark, weil sie etwas vielleicht gesehen haben, verstanden haben, Gnade erlebt haben, auch in der Frage mancher Erkenntnis. Darum lasst das Gegenseitige richten und kritisieren und das besser wissen und seht auf das Eigentliche, seht auf das, was in der Mitte steht. Ein Problem mit der Auslegungsgeschichte des Römerbriefes ist ja das, dass die Kapitel 12 bis 16 eher als ein Anhängsel verstanden und behandelt werden und wurden. Dass selbst wir nicht so genau wissen, was ist das eigentlich jetzt noch nach Römer 8 und 9 bis 11. Da kommen noch einige Dinge, aber wir finden den roten Faden vielleicht nicht richtig. Wir wissen gar nicht, ist das noch Evangelium oder ist es jetzt das, was man Gemeindeethik nennt, also wie man sich anständig verhält in der Gemeinde. Wenn man die Auslegung dazu sieht, das ist eine ernüchternde Hoffnungslosigkeit, die einem da entgegenschlägt. Nur noch Fragen der Ethik. Wie benimmt man sich in der Gemeinde? Seid nett zueinander, seid lieb zueinander, richtet einander nicht, nehmt einander an. Also nicht, dass das falsch wäre, nicht, dass es etwas Wesentliches wäre in der Gemeinde, aber dass der eigentliche Punkt, um den es Paulus hier geht, hinter diesen vielen ethischen Fragen fast verschwindet. Dass nämlich für viele gilt, dass man eigentlich mit Römer 5 schon hätte aufhören können. Da ist doch alles gesagt. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Was wollen wir denn mehr? Was braucht es noch? Vielleicht noch Römer 8, weil es so schön ist. Das ist auch gut, das noch einmal zu lesen. Aber dann kommt Römer 9 bis 11. Da ist schon wieder so ein großes Problem, das nur so schwer zu fassen, zu verstehen ist. Das brauchen wir eigentlich nicht. Das wollen wir auch gar nicht wirklich. Solche schwierigen Fragen um Israel. Die Frage, was mit dem Rest denn nun wird. Zu kompliziert, sagen manche. Viel zu spekulativ, sagen die anderen. Manchen ein Ärgernis, den anderen eine Torheit. Eigentlich Römer 5 ist doch gut. Da könnten wir aufhören. Für Paulus reicht das nicht. Für Paulus ist er mit Römer 5 noch lange nicht am Ende, auch mit Römer 8 nicht, mit Römer 9 bis 11 nicht. Sondern das sind ganz entscheidende Fragen für ihn, wenn er sagt, ich selber wünschte sogar, verflucht zu sein, wenn ich dadurch einige meiner Brüder retten, gewinnen könnte. Und das klärt Paulus sehr eindrücklich in diesen Kapiteln 9 bis 11. Jetzt hätten wir einen Zwischenstand und könnten sagen, ja, Römer 5 haben wir gesehen, dann die Gewissheit, Römer 8, freuen wir uns. Jetzt die Aussicht auch noch, dass ganz Israel gerettet wird, Barmherzigkeit erfährt nach Römer 9 bis 11. Aber jetzt, Paulus, jetzt ist aber gut. Jetzt ist Ruhe. Das Entscheidende haben wir. Und Paulus gibt keine Ruhe. Paulus ist noch immer nicht fertig. Da ist noch immer ein weiterer Rest, und zwar ein riesengroßer Rest. Und Paulus sagt, das ist mir wichtig, dieser riesengroße Rest, der immer noch da ist. Was ist mit den Völkern? Was ist mit den Nationen? Was ist mit den vielen, die weder zu Israel noch zur Gemeinde Jesu gehören? Da würden manche sagen, darüber dürfen wir gar nicht nachdenken. Das ist gefährlich. Das steht uns nicht zu. Das geht uns nichts an. Und dann kommt Paulus zu einer Schlüsselaussage in den Versen 8 und 9. Denn ich sage, Christus ist ein Diakon der Beschneidung geworden, gemäß der Zuverlässigkeit Gottes, die Verheißungen an die Väter zu erfüllen. Wenn Sie das jetzt nicht gleich verstehen, das macht gar nichts. Das ist auch nicht gleich zu verstehen, was Paulus hier sagt. Sehr, sehr nüchtern, sehr nüchtern. Christus ist ein Diakon, ein Diener der Beschneidung geworden, gemäß der Zuverlässigkeit Gottes, die Verheißungen an die Väter zu erfüllen. Das heißt, Jesus ist schlicht dazu gesandt, den Juden das zu geben, was ihnen und den Vätern versprochen war. Nicht mehr und nicht weniger. Und Paulus sagt, und das hat er jetzt erfüllt. Er hat es versprochen, er hat es getan. Er hat es gesagt, er hat sich daran gehalten. Er hat den Vätern sein Wort gegeben und auf sein Wort ist Verlass. Das haben wir auch gerade gesungen. Also ganz nüchtern die Feststellung, da kommt ein Haken dran, das ist erfüllt, das ist erledigt, das ist geschehen. Nicht, weil sie es verdient hätten, sondern um meiner Zuverlässigkeit willen, sagt Gott, um meiner Treue willen, um meines Namens willen, darum habe ich es erfüllt. Das ist Vers 8, jetzt hat er sein Wort erfüllt, Ziel erreicht, alles erledigt, wie vereinbart. Jetzt könnte er sagen, der Rest interessiert mich nicht. Jetzt kommt diese unbeschreibliche Wendung zu Vers 9, in dem Paulus Juden und Heiden gegenüberstellt. Und wenn Paulus eine Gegenüberstellung macht, das haben wir an vielen Stellen im Römerbrief und anderswo gesehen, dann ist das immer eine Steigerung. Dann kommt auf das Erste immer etwas Größeres. Das eine ist sozusagen das Beispiel, das Muster, und dann kommt das andere, das Eigentliche, das Größere. Den Juden ist Jesus ein Diakon des Bundes geworden, ein Erfüllungsgehilfe, gemäß dem, was verheißen war. Die Heiden aber, und da hören wir schon, da ist nicht so die Rede, die Heiden kriegen jetzt auch noch irgendwas ab. Von diesem großen Kuchen sozusagen, die Brosamen, die von der Herren Tische fallen, die Heiden kriegen auch noch irgendeinen Trostpreis. Sondern hier kommt eine Steigerung, das heißt nicht, die Heiden kriegen auch noch irgendwas, sondern die Juden loben ihn um seiner Treue willen. Die Heiden aber werden Gott loben um seiner großen Barmherzigkeit willen, weil die Heiden nicht etwas bekommen, weil ihnen etwas verheißen war. Und Gott jetzt seine Verheißung erfüllt und sagen könnte, auch da halte ich mich dran. Sondern weil die Heiden etwas bekommen, obwohl ihnen gar nichts verheißen war. Obwohl sie keinerlei Anspruch haben. Obwohl da kein Anrecht war, keinerlei Aussicht war. Für die Heiden gab es kein Versprechen, keine Verheißungen, kein Bund. Aussichtslos, verloren und dahingegeben. Aber, sagt Paulus, die Bibel, und damit meint er natürlich das Alte Testament, das Gesetz, die Propheten, die Psalmen, die Bibel hat schon immer eine große und gewaltige Perspektive gehabt, nicht nur für sein Volk und noch ein wenig über dieses Volk hinaus, wenn da irgendwann die Gemeinde in den Blick kommt, sondern die Bibel hat immer eine große Perspektive gehabt für die Völker und Nationen, die da auch noch sind. Weil seine Barmherzigkeit kein Ende hat, macht er seine Tür weit auf. Das begleitet uns durch diese Adventwochen hindurch. Wenn wir das gesungen haben und gehört haben, mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr. Und seine Ehre ist seine große Barmherzigkeit. Die Juden loben Gott, weil er sich an seine Verheißungen hält. Die Heiden loben Gott, weil er über alle Maßen mehr gibt, als jemals zu hoffen war. Kein Mensch konnte damit rechnen. Kein Mensch konnte davon ausgehen, dass es immer noch einen Weg gibt. In seiner Perspektive. Und Paulus macht das sehr deutlich, das ist nicht meine Erfindung, das ist nicht mein Wunsch, das ist nicht meine Idee, sondern das ist seine Idee von Anfang an, durch die ganze Bibel hindurch. Und das belegt Paulus, indem er nun in der Weise eines Schriftgelehrten, so wie er es gelernt hat, die Schrift zitiert, nämlich durch zweier oder dreier Zeugen Mund muss das bestätigt werden. Und diese Zweier- und Dreierzeugenmund sind die zuverlässigsten Zeugen, die unbestritten sind. Erstens das Gesetz, zweitens die Psalmen, drittens die Propheten. Darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen, Psalm 18. Nur um ein Beispiel zu nennen, in diesem Zusammenhang von Römer 15. Und wiederum heißt es, 5. Mose 32, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk. Und wiederum, Psalm 117, lobet den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja 11, Vers 10, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und wird aufstehen, um zu herrschen über die Heiden, auf den werden die Heiden hoffen. Da sehen wir diese Perspektive, die er uns hier vor unseren Augen öffnet. Und jetzt könnt ihr noch einmal fragen, wollen wir doch noch mal über Essen und Trinken streiten und diskutieren, all die Kleinigkeiten wieder vorziehen, da noch mal anfangen, was noch nicht einmal zum Einmaleins des Glaubens gehört, sondern fast noch davor liegt. Noch einmal anfangen mit der Frage, wer hier der Stärkere oder der Schwächere ist, weitermachen mit den Wortgefechten, wer die größere und wer die kleinere Erkenntnis hat. Vielleicht verstehen wir jetzt diesen Satz noch viel besser, wenn Paulus jetzt in diesem Zusammenhang sagt, nehmt einander an, und zwar so, wie Christus euch angenommen hat, gemäß dem, was ihm gleich ist, heißt das. Nehmt einander an in der Weise, wie er euch angenommen hat. Wie hat er uns denn angenommen? Reine Barmherzigkeit, reine Gnade, ohne Verdienst, ohne Werke, ohne Gesetz. Auch unsere Armseligkeit bis zum heutigen Tage, also wenn wir immer noch diskutieren wollten, dürfen wir auch das noch einmal sagen, auch unsere Armseligkeit hat ihn nicht abgehalten. Auch unsere Schuld war für ihn kein Hindernis. Ihm war es gleich, ob wir klug oder dumm, stark oder schwach waren. Er hat nicht gefragt, ob wir viel oder wenig Schuld in unserem Leben haben. Da gibt es ja große Unterschiede. Bist du schwach oder bist du stark? Hast du alle Erkenntnis oder stocherst du noch im Nebel herum? Wen interessiert das? Warst du anständig, treu und redlich in deinem Lebenslauf? Dann sei dankbar für dein schönes Leben und freu dich daran, was dir alles erspart geblieben ist. Es ist nicht dein Verdienst. Aber danken dürfen wir dafür, wenn alles so glatt gelaufen ist. Oder du kommst gerade von den Schweinen, wie der verlorene Sohn. Dann freu dich umso mehr, dass du ohne Unterschied am Tisch der Gnade sitzen darfst und genauso dazu zählst wie alle anderen, die schon da sind. Bei ihm ist kein Ansehen der Person. Das müssen wir immer wieder sagen. Vor allem denen, die sich so am Rande fühlen, die den Eindruck haben, ich gehöre gar nicht dazu, ich bin es nicht wert, ich bin der Allerletzte in dieser Gemeinde, in meiner Umgebung, in meinem Umfeld. Und wir umso mehr sagen dürfen, doch, du darfst kommen, du darfst da sein, du bist eingeladen zum Tisch der Gnade, bist eingeladen, diese Barmherzigkeit zu erfahren, kein Ansehen der Person bei ihm. Und wiederum spricht Jesaja, wir hören es noch einmal, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und wird aufstehen, um zu herrschen über die Heiden, auf den werden die Heiden hoffen. Und wenn vom Spross aus der Wurzel Isais die Rede ist, dann meint das nicht so ein ganz kleines, zerbrechliches Pflänzlein, das jederzeit unter die Füße geraten könnte, sondern was wir im Eingangswort gehört haben, bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Er kommt nicht zögerlich, er kommt nicht vorsichtig, er kommt nicht mit allen möglichen Schutzmechanismen, sondern er kommt gewaltig, unaufhaltsam. Und er wird unaufhaltsam genau das tun, wozu er gesandt ist. Wir müssen noch ein wenig mehr dazu nehmen. Wir haben ja nur bei Paulus in Römer 15 so Beispiele aus den Psalmen, aus den Propheten, aus dem Gesetz. Aber wenn wir das sehen, Jesaja 43 etwa, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Neues heißt, das gab es bis jetzt noch nicht. Da wird nichts Altes aufgewärmt, ein bisschen aufgeplustert und noch ein bisschen mehr draus gemacht, sondern ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Erkennt ihr es nicht, was da Neues entsteht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Das Wild des Feldes preist mich, die Schakale und Streuße. Da muss man sich ja überlegen, wie kommt der Prophet darauf? Wie kommt Gott darauf, das so zu schreiben, von den Schakalen in der Wüste? Wenn selbst die Schakale in der Wüste ihm die Ehre geben, wer sollte dann noch am Rande bleiben? Wer kann dann noch das Lob zurückhalten, wenn das Wild des Feldes ihn preist? Denn ich will in der Wüste Wasser und in der Einöde Ströme geben, zu tränken mein Volk, meine Auserwählten, das Volk, das ich mir bereitet habe, soll meinen Ruhm verkündigen. Jetzt können wir eine kleine Schleife machen und fragen, wem sollen sie das denn verkündigen? Na, den Rest, den anderen. Da geht es gerade so weiter mit Sacharja 8, denn es werden viele Völker kommen, Heiden in Scharen. Das ist noch nicht unsere Zeit. Also nicht wir, wir sind auch schon ziemlich viele, aber wir sind nicht die Heiden in Scharen, die da kommen. Wir kommen da eher noch relativ spärlich, tröpfchenweise. Hier und da taucht mal einer auf, schließt sich uns an. Hier in Sacharja 8 heißt es, es werden viele Völker, Heiden in Scharen kommen, den Herrn Zebaoth in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. Zu der Zeit werden 10 Männer aus allen Sprachen der Heiden einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, dass Gott mit euch ist. Psalm 96. Ihr Völker, bringet da dem Herrn Ehre und Macht. Bringet da dem Herrn die Ehre seines Namens, bringet Geschenke und kommt in seine Vorhöfe. Betet an den Herrn in heiligem Schmuck, es fürchte ihn alle Welt. Die Ausleger werden natürlich nicht müde zu sagen, die Weisen aus dem Morgenland, da sind sie. 3 so Männchen, das sind noch nicht die Scharen, von denen die Bibel gesprochen hat. Die Völker, bringet da dem Herrn, sagt unter den Heiden, der Herr ist König, er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Er richtet die Völker recht. Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich, das Meer brause und was darinnen ist, das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Es sollen jauchzen alle Bäume im Walde vor dem Herrn, denn er kommt zu richten das Erdreich, er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Psalm 22, es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren, aller Welt enden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden. Das könnten wir jetzt noch 1, 2, 3 Stunden weitermachen. Weitere Beispiele. Weitere Verheißungen, Aussagen der Bibel, Perspektiven der Bibel, dass die Bibel durchzogen ist von dieser Hoffnung. Auf ihn werden die Heiden hoffen. Und dann, das kennen wir auch, dann kommen immer ein paar wenige, die sagen, er wird ja nur ganz wenige erreichen. Es sind ja nur so ein paar. Sind es 1% der Heiden oder noch weniger als 1%? Man könnte natürlich alle dazu zählen, die Millionen oder Milliarden, die gern von den Kirchen genannt werden, in den Zahlen, wie viele Christen gibt es in dieser Welt, sind es viel, viel weniger. So wenige kommen zum Glauben, so wenige werden wirklich erlöst und frei und wiedergeboren. Auch in den Gemeinden sind so viele, die unerlöst sind. Das müssen wir ja zugeben. Nietzsche hat das gesagt. Die Christen müssten erlöster aussehen, wenn ich an ihren Gott glauben soll. Und er hat nicht Unrecht damit. Nicht, dass das eine Pflicht wäre, aber zumindest ein Wunsch, eine Möglichkeit, die Chance. Wir dürften erlöster aussehen. Da gibt es aber die vielen anderen, die Ungläubigen, die Ungehorsamen, die Verlorenen, die Verstockten, all die vielen, die einfach nicht umkehren, die nicht hören, die nichts verstehen, was auch immer das sein mag. Selbstverständlich gibt es sie, sagt Paulus. Und er fügt immer wieder hinzu, ihr wart ja nicht anders. ihr seid auch so gewesen, habt auch alle so gelebt. Und doch hat euch die Gnade gefunden. Und wir verstehen vielleicht, was er sagen will. Wir trauen uns nicht. Wir trauen uns nicht, eine Hoffnung zu haben. Wir trauen uns nicht, eine viel größere Hoffnung zu haben, als unsere Wahrnehmungen, als unsere Sinne, unser Verstand, unser Blick uns zulässt. Wir trauen uns nicht, Hoffnung zu haben über unsere kleine Erkenntnis hinaus. Hoffnung zu haben für diese verfluchte und verlorene Welt und haben den Eindruck, da kommt nur ganz wenig ans Ziel. Vielleicht erinnern wir uns an diese Frau, die zu Jesus kam wegen ihrer kranken Tochter. Und Jesus sagt, es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot nehme und es den Hunden vorwerfe. Und die Frau sagt zu ihm, aber die Hunde fressen doch wenigstens von den Brosamen, die von der Herren Tisch fallen. Und Jesus sagt nicht, was fällt dir ein, so zu denken? Was fällt dir ein, über die Verheißung hinaus zu glauben? Eine Hoffnung zu haben, für die du überhaupt keinen Grund hast? Sagt Jesus nicht. Jesus sagt, dein Glaube ist beeindruckend. Dein Glaube ist groß. Dass du weiter denkst, weiter glaubst, weiter hoffst, als das, was man schon sehen kann. Und wir merken das immer wieder, dass wir immer noch etwas von diesem Geist eines Propheten Jona in uns tragen. Ich auch, ich kenne das gut. Diese Gedanken, die manchmal dann doch mit einer urtümlichen Gewalt nach oben kommen, wo wir uns mit Jona sehen, wie er da sitzt in seinem Zorn und sagt, ach Herr, genau das ist es ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, geduldig und langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Und wo die einen sagen würden, was für ein großer, gewaltiger Gott, sagt Jona, ich will nicht mehr leben. Das ertrage ich nicht. Dass du gnädig bist und barmherzig und langmütig, von großer Güte. Und genau das ist es, wenn man bei Römer 5 hängen bleibt, stecken bleibt, stehen bleibt und sagt, da wir nun gerecht geworden sind und haben Frieden mit Gott, und finden vielleicht noch den einen oder anderen, der sich auch noch gewinnen lässt. Aber was interessiert uns der ganze Rest? Sollen wir sagen, macht euch doch keine falschen Hoffnungen? Das ist eben so, das bleibt auch so. Sagt Paulus das? Finden Sie ein Wort, wo Paulus sagt, macht euch keine falschen Hoffnungen? Paulus hat gesagt, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung. Dass die Hoffnung in euch größer werde, nicht kleiner. Nicht, weil wir so liberal wären, nicht, weil wir freundlicher, barmherziger wären als er, nicht, weil das so eine schöne Vorstellung wäre, wenn am Ende alles so gut ist, nicht, weil wir es den Menschen leichter machen wollen, sondern weil wir vom Kreuz Jesu herkommen. Und weil wir diese Macht des Kreuzes Jesu und das Geheimnis des Kreuzes Jesu ein wenig gesehen und vielleicht auch verstanden haben, eine Hoffnung haben, dass in diesem Kreuz ein großes Geheimnis verborgen ist, dass aus diesem Kreuz Jesu der Spross aus der Wurzel Isais wächst. In ihm das Heil der Welt ist. Wir sehen das noch nicht. Unsere Logik reicht noch nicht. Aber die Sorge von Paulus ist ganz sicher nicht, dass wir das Kreuz ein wenig zu groß machen könnten, sondern dass wir das Kreuz Jesu zu klein machen könnten, dass wir ihm zu wenig zutrauen. Das mit dem Heil der Welt, dass wir sagen müssen, das kriegt er nicht hin. Ja, schöne Gedanken, großartige Idee, aber da hat er sich zu viel vorgenommen. Das schafft er auch mit dem Kreuz nicht. Das schafft er auch mit seiner Gnade, mit seiner Barmherzigkeit nicht. Sie kennen vielleicht diesen Satz, der sozusagen über die Hölle geschrieben ist: Wer hier eintritt, lasse alle seine Hoffnung fahren. Bevor Sie jetzt in der Bibel nach diesem Satz suchen, das ist nicht von Paulus, das ist nicht von Jesus, das ist auch nicht vom Heiligen Geist, das ist von Dante. Die göttliche Komödie, Hölle 3, Vers 9, glaube ich, irgendwo da in der Ecke steht's. Aber dass das in der Kirchengeschichte, dass das von der gesamten Kirche fast genauso eins zu eins übernommen worden ist, hier lasse alle deine Hoffnung fahren. Dass viele Christen das übernommen haben, als den einzig gültigen Satz, die einzige Wahrheit, weil es so logisch aussieht, ist doch klar. Unsere ganze moralische Erziehung sagt, das kann ja gar nicht anders sein. Wer nicht umkehrt, wer nicht hören will, muss fühlen. Das ist das Ergebnis. Logisch. Und dann sagt Paulus, es geht aber über unsere Logik hinaus. Das Evangelium lässt sich nicht in unsere Logik einfangen, lässt sich nicht mit unseren Gedanken eingrenzen, sondern über alle Erkenntnis hinaus. Bevor Sie jetzt denken, wir würden irgendetwas aushebeln, damit hebeln wir etwa die Notwendigkeit zur Buße damit aus, hebeln wir damit aus, dass wir immer noch von den Gerichten Gottes zu reden haben. Nein, wir hebeln das nicht aus, das ist lang noch nicht erledigt, sondern wir erleben das fast jeden Tag, wie ernst die Lage ist. Und dass sie von Tag zu Tag, von Woche zu Woche immer noch ernster wird, wie dringend Buße und Umkehr nötig sind. Außerhalb der Gemeinde und auch innerhalb der Gemeinde. Wir erleben das jeden Tag, dass die Gerichte Gottes nicht etwas sind, was in ferner Zukunft einmal sein wird, sondern sie sind ja längst, die Wolken sind schon da, dieses Gewitters, das da auf uns zurollt. Das ist nicht aufgehoben. Dass wir umzukehren haben und dass nicht nur die anderen umzukehren haben, und dass wir nicht umkehren müssen, sondern dass wir umkehren dürfen. Dass Buße ein Geschenk ist. Ich darf neu anfangen. Ich darf mich noch einmal aufmachen aus dem Dreck meines Lebens heraus. Ich bin noch einmal eingeladen an seinen Tisch. Ich darf heraus aus dieser Hoffnungslosigkeit meines Lebens, auch aus der Hoffnungslosigkeit all der Frommen, die mit ihren Jona-Geistern immer noch da sind und denken, dass das Werk Gottes nicht so groß gemacht werden darf, sondern dass wir es kleinreden müssten. Dass wir es so kleinreden, bis wir es selbst als etwas ganz Kleines und Mickriges nur noch vor Augen haben. Immer nur sagen können, ach, wie schön wäre es doch, wenn noch ein paar mehr da wären. Ja, natürlich, wie schön wäre es. Heute Nachmittag haben wir die Chance, Menschen einzuladen, damit es ein paar mehr werden. Aber das ist ja nicht der Rest unserer Hoffnung. Unsere Hoffnung ist größer. Dass wir nicht scheitern an der Unverständigkeit der logisch Denkenden, an der Ahnungslosigkeit derer, die die Macht des Gekreuzigten und Auferstandenen und des Kommenden und die Kraft des Heiligen Geistes, der Tote lebendig macht, nicht verstanden haben und nichts zutrauen. Und darum mahnt Paulus so eindringlich: Haltet euch fern von all dem kleinkarierten Zeug, mit dem ihr euch befasst. Zerstört nicht Gottes Werk mit all den Albernheiten, die hier und da ihren Platz haben, geklärt sein müssen, besprochen, bedacht sein müssen, aber dann ist es auch gut. Seht hin auf das eine große Werk Gottes, das er angefangen hat und das er vollenden wird. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung. Nicht indem ihr euch jetzt große Gedanken macht, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann strahlt und leuchtet um die Wette, dass das Licht aufgehen kann. Man wird sie an ihrer Haltung erkennen. Nicht so sehr, was sie alles sagen oder wie sie ihr Leben gestalten, sondern an ihrer Haltung, dass sie ein erlöster Mensch sind, dass sie frei sind, dass sie strahlen von der Liebe Gottes oder dass sie sich zumindest aufgemacht haben, diese Haltung zu suchen, zu erreichen, zu finden. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Freut euch, ihr Heiden, jubelt alle Völker, ich will dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. O, dass ich 1000 Zungen hätte. Ist nicht mal ein Adventslied, aber würde jetzt passen. O, dass ich 1000 Zungen hätte und einen 1000-fachen Mund. Ich werde nicht fertig, dieses Loblied ihm zu singen. Wir beten miteinander. Ich darf Sie bitten, dazu aufzustehen. Lieber Jesus, und bei all dem, was wir vor Augen haben, bei all dem, was noch so schwach, so klein, so verloren ist, bei all dem, was immer noch nicht erreicht ist, wollen wir vor allem auf dich sehen und das neu verstehen, dass du dich aufgemacht hast in diese Welt, dich aufgemacht hast in unser Leben, dich aufgemacht hast auch zu deinem Volk, aber dass du damit noch immer nicht an deinem Ziel bist, sondern dein Ziel heißt, dass in deinem Namen das Heil der Welt liegt. Und wir dürfen diese Hoffnung haben, auch wenn wir nicht viel davon verstehen. Auch wenn unsere Logik das nicht hergibt. Auch wenn wir noch nicht alles begreifen können, welche Wege du noch vor dir hast mit dieser Welt. Aber dass wir eine Hoffnung haben dürfen für all das, was verloren erscheint. Und darum wollen wir dich ehren, deinen Namen groß machen, darum wollen wir auf dich sehen, wollen all das Kleine zur Seite legen und wollen ganz und gar darin leben. In dieser Hoffnung, in dieser Geduld, in dieser Freude, in dem Festhalten an deiner Verheißung, dass du kommst. Und wir können nur einstimmen in das Bekenntnis, Herr, komme bald. Wie anders wird es sein in dieser Welt, wenn du endlich da bist. Darum bitten wir dich. Mache dich auf und komme bald. Und lass uns das sehen, worauf wir warten und worauf wir hoffen. Lass die Heiden sehen, wie groß dein Heil ist, dass sie staunen, dass sie verstehen, dass ihnen die Augen aufgehen und dann auch das Herz. Und wir dürfen dich bitten für all die auch unter uns und vielleicht auch für uns selber, wo wir mit unserem verstockten Herzen noch immer da sind. Mit unserem Verstand nicht weiterkommen, dass du auch uns den Blick und das Herz öffnest und weitest. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Zieh du ein in unser Herz, in unsere Sinne, in unser Leben, in unsere Familien, in all das Kleinkarierte unseres Lebens und mach du es neu. Dir sei alle Ehre. Und in deinem Namen beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.